Herzlich willkommen zur Konzertanführung Digital, ein Podcast-Angebot der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Albert Breyer, ich bin Komponist und möchte Sie in das Programm der Konzerte am 12. und 15. März einführen. Auf dem Programm steht die Oper Elektra von Richard Strauss in einer konzertanten Fassung mit szenischen Elementen. Die Dresdner Philharmonie spielt unter der Leitung von Sir Donald Vanicles. Die Hauptrollen singen aus Rinest und Ite, Carita Matila, Elisabeth Teige, Thomas Blondell und Albert Pesendorfer. Die Oper Elektra ist sicher die modernste Oper, die Richard Strauss je geschrieben hat. Sie entstand kurz vor dem Ersten Weltkrieg und man meint, dass man auch einiges von den Spannungen dieser Zeit in der Musik hört. Die Oper beruht auf einem Libretto von Hugo von Hofmannsthal. Das war die erste Zusammenarbeit von Strauss und Hofmannsthal. Eine Zusammenarbeit, die sich dann auch in späteren Jahren als außerordentlich fruchtbar erweisen sollte und bis zu Hofmannsthals Tod 1929 andauerte. Hofmannsthal wiederum bezieht sich auf die antike Tragödie von Sophokles, eben auch mit dem Namen Elektra. Alle drei großen griechischen Tragiker, Aeschylus, Sophokles, Euripides, haben diesen Stoff bearbeitet und es ist außerordentlich interessant zu sehen, wie sie sich diesem Stoff dann auf ganz verschiedene Weise genähert haben. Da gibt es dann schon durchaus ziemlich große Unterschiede. Hofmannsthal hat sich jedenfalls an Sophokles gehalten und in der Handlungsführung folgt er Sophokles auch weitgehend. Was er dazu getan hat als sein eigenes Element, das ist so eine ziemlich große Psychologisierung, dass die Personen eben wirklich auch psychisch lebendig werden, nicht nur wie in der Antike vom Schicksal getrieben werden, sondern eben auch ihr großes eigenes Seelenleben haben, was dann natürlich für die Musik eine wunderbare Vorlage bildet, diesen psychischen Regungen bis ins Kleinste nachzugehen. Elektra wird eigentlich hauptsächlich von einem großen Affekt getrieben, das ist der Affekt der Rache. Die Geschichte geht ja so, dass Agamemnon vom Krieg in Troja heimgekehrt ist nach Mykene und dort von Klytämnestra ermordet wird. Klytämnestra ist die Ehefrau von Agamemnon, sie hat sich aber in der Zwischenzeit mit Aegisth verbündet und sie wiederum hat ganz große Hassgefühle auf Agamemnon, weil der ihre gemeinsame Tochter Iphigenie geopfert hat. Also ist jetzt Agamemnon tot, aber Elektra, die Tochter von Klytämnestra und Agamemnon, die lebt noch am Hof von Mykene und hat jetzt wiederum große Hassgefühle auf ihre Mutter. Dann gibt es auch noch den Bruder Orest, der ist zunächst mal etwas verschollen, man weiß nicht, was mit ihm ist. Er wird dann aber angekündigt, dass er demnächst auch zurückkehrt nach Mykene zur Rache an seiner Mutter. Und Elektra hat sozusagen jetzt die Erwartung, dass das endlich eintreffen möge, dass Orest endlich in Mykene dann die Rache vollziehen würde. Sie ist sogar selbst im Besitz eines Beils, falls das nicht funktioniert, dass sie dann Klytämnestra selbst umbringen will. Klytämnestra wird von Albträumen geplagt. Sie sieht schon ihr bevorstehendes Ende voraus. Aber dann kommt die Nachricht, dass Orest tot sei und Klytämnestra triumphiert, weil sie glaubt, dass jetzt die Gefahr vorüber ist. Elektra dagegen wird in große Verzweiflung gestürzt. Allerdings stellt sich heraus, das war eine falsche Nachricht. In Verkleidung trifft Orest in Mykene ein, gibt sich Elektra zu erkennen. Daraufhin bringt Orest seine Mutter Klytämnestra um und auch deren Mann Aegisth. Das stürzt Elektra in eine ganz, ganz große, fast hysterische Freude. Sie tanzt einen großen Triumph- und Siegestanz und bricht dann aber am Schluss tot zusammen. Eine Rolle spielt auch Chrysothemis, das ist die Schwester von Elektra. Das ist eher eine sanfte Gestalt, die versucht, Elektra immer wieder zu beruhigen, was aber nicht funktioniert. Chrysothemis stellt sich als höchstes Lebensziel eben das Eheglück vor und sie möchte lieber die ganzen alten schlimmen Sachen vergessen. Das kann Elektra nicht. Sie ist also geradezu manisch fixiert auf diesen Rachegedanken und findet unbedingt, dass jetzt Klytämnestra sterben muss, bevor sie jemals wieder glücklich sein kann. Also eine finstere Rache-Tragödie, die sich da abspielt. Es ist nicht in allen Fassungen so, dass Elektra zum Schluss tot umfällt. Das ist vielleicht doch auch eher der Opernkonvention geschuldet, wo die Heldinnen eigentlich mehr oder weniger diese Angewohnheit haben, aus medizinisch nicht erklärbaren Gründen zum Schluss zu sterben. Etwa auch Isolde in Tristan und Isolde. Das ist hier so ein ähnlicher Fall. Dann auch der Schlusstag. Tanz ist bei Strauss auch schon fast eine Opernkonvention. Den hatte er schon in der Oper Salome angewendet. Da gibt es den berühmten Tanz der sieben Schleier. Und in so einen ekstatischen Tanz verfällt eben dann auch die Elektra. Die Musik der Elektra hat auch viele Ähnlichkeit mit der Oper Salome. Das war die Oper, die Strauss vor Elektra schrieb, direkt davor. Und er hat auch selbst Elektra als eine Steigerung von Salome wahrgenommen. Das ist musikalisch sicher zutreffend. Schon Salome war für ihre Zeit sehr modern, sehr anspruchsvoll, mit einer doch komplexen Klangsprache. Und die Elektra, die steigert das nochmal. Die Handlung ist ja vielleicht auch noch ein bisschen brutaler als die der Salome und gibt jetzt wenig Anlass zu lyrischem Innehalt. Es ist auch so, dass die Oper sehr stark von den hohen weiblichen Stimmen dominiert wird. Zu Anfang hört man eigentlich nur Soprangesang. Sowohl Elektra als auch Chrysothemis singen Sopran. Klytämnestra, wenn sie auftritt, singt alt. Und das ist dann schon dramaturgisch eigentlich sehr geschickt, dass im Verlauf der Oper die dominierenden Stimmen dann nach und nach tiefer werden. Die Männer kommen zuerst gar nicht vor, aber dann geht eben der Schritt von Sopran zu Alt, zu Tenor und zu Bass. Und das ist von Strauss schon eine ziemlich geniale Konzeption, dass die Handlung dann so sich dazu eignet, dass man eben auch diese Stimmendisposition anlegen kann. Die Männerstimmen, wie gesagt, dominieren erst zum Schluss, aber eigentlich ist die Zentralgestalt doch immer weiterhin Elektra auch. Die muss dann eben auch ihren großen Schlussgesang singen, ihren ekstatischen Schlussgesang. Die Rolle ist außerordentlich anstrengend für die Sängerin. Es gibt sehr viele, auch Passagen im ziemlich hohen Bereich, aber sie muss auch eine klingende Tiefe haben, diese Stimme. Also eine richtige Paraderolle für eine dramatische Sopranistin. Elektra wurde schon bald als Meilenstein der Operngeschichte wahrgenommen. Vor allen Dingen die Kompositionskollegen von Richard Strauss hatten großen Gefallen an dieser Oper. Die Schönberg-Schule, Arnold Schönberg, Alban Berg, Anton Webern bewunderten dieses Stück und auch Leos Janáček hat es gründlich studiert. Es war in gewisser Weise doch auch immer eine Oper für Kenner. Beim breiten Publikum kam die Oper zunächst nur mäßig gut an. Das hat sich allerdings dann doch ziemlich bald geändert. Heute ist es eine der beliebtesten Opern von Richard Strauss. Die Klangsprache ist immer noch ganz, ganz aufregend und klingt auch immer noch modern. Andererseits gab es nach Strauss natürlich Komponisten, die noch wesentlich avanciertere Musik schrieben, etwa in den Opern von Alban Berg oder Arnold Schönberg. Trotzdem hat man immer noch dieses Gefühl, das ist so eine Musik, die sozusagen ganz glühend rot, ganz glühend heiß ist. Alban Berg in seiner berühmten zweiten Oper Lulu hat in vieler Hinsicht dann auch Bezug genommen auf die Stimmbehandlung in der Elektra. Lulu ist ja auch eine große dramatische Sopranrolle und hat in ihrer Anlage wirklich viel Ähnlichkeit mit dem, was Richard Strauss seiner Elektra zugemutet hat. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf die Konzerte. Sie finden statt am Donnerstag, den 12. März um 19 Uhr und am Sonntag, den 15. März um 18 Uhr im Kulturpalast Dresden. Ich wünsche Ihnen viel Freude. Thank you.